Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines neuen KI-Lieblingspodcasts, Lea89. Hallo Barbara.
Hallo Jochen.
Schön, dass wir wieder da sind.
Und in dem Fall nochmal Happy New Year. Falls ihr unsere erste Folge im neuen Jahr noch nicht gehört habt, dann vielleicht ist das ja eure erste Folge in 2026.
Ja, ein frohes neues Jahr, ganz genau. Und das neue Jahr beginnt gleich mit einer tollen Bescherung. Dabei hatten wir doch gerade erst Bescherung. Grog lässt wieder alle die Stirn runzeln, weil das Ding jetzt zur, pornografischen Produktionsmaschine geworden ist.
Ja, und zwar direkt auf Twitter/X, wie auch immer diese Plattform jetzt heißt. Und dann hat die Internet Watch Foundation auch noch rausgefunden, dass das Darknet eindeutig wohl geflooded wird mit jetzt noch viel mehr dramatischen Bildern, denn jetzt reden wir auch, Disclaimer, über Kinderpornografie, die das Darknet zurückverfolgbar auf Grog zurückzuführen ist, dass dort Bilder der entsprechenden Art und Weise zu finden sind. Internet Watch Foundation von heute bzw. gestern, wenn wir den 8. und 9. Januar als Datum hier mal kurz etablieren wollen.
Ja, das ist ethisch und moralisch natürlich irgendwie eine komplette Bankrotterklärung. Normalerweise würde man erwarten, dass Guardrails in irgendeiner Form aufgebaut werden, die genau sowas eigentlich verhindern sollen. Aber Musk läuft ja komplett rogue.
Ja, es ist ein offenes Geheimnis, dass Grog und XAI, wie man das jetzt auch genau immer miteinander auseinanderhalten will, also XAI ist ja die Firma, die dahinter steckt, da definitiv ein anderes Werte-Moral-Kodex ja auch schon über die letzten 18 Monate an den Tag gelegen hat. Wir erinnern uns an, bitte gebt mir doch alle News auf und alle Informationen, sodass wir ein Modell trainieren können, was die Welt wirklich repräsentiert. Also warum soll ich das Modell verändern, wenn ich die Grundtrainingsdaten verändern kann? Das hatten wir auch schon mal in der Folge in 2025 diskutiert. Und jetzt sehen wir halt, dass das Ganze nicht nur mehr in die Welt von Text hineingeht, sondern halt eben auch insbesondere in die Bildgenerierung. Wir wissen dann alle, die nächste Frontier wird die Videogenerierung sein. Und wir sehen ja schon, also Musiri, Chef von Instagram, hat ja schon mehrfach jetzt Zahlen veröffentlicht in seinen Freitags-Q&A-Sessions, wie hoch der Anteil auf Instagram von vollen AI-Content ist. Also wirklich Kategorie gut gemachte Deepfakes und auch schlecht gemachte. Mit mehreren 30%, 40%, 50% im Durchschnitt, was auf Instagram als AI-generierter Content unterwegs ist, Tendenz stark steigend. Und da reden wir jetzt ja noch über eine einigermaßen moderierte Plattform. Also wir müssen hier das alles immer so ein bisschen in einordnen. Eine Plattform, die jetzt definitiv ganz bestimmte grundsätzlich sexualisierte Inhalte ja Gott sei Dank aus vielen Dingen mal mehr oder minder gut wegfiltert oder gar nicht erst zulässt. Twitter und X ist, das ist auch nichts Neues, das ist auch um einen Teil von Twitter und X, der Pornoindustrie auch als Promotion-Plattform zur Verfügung steht. Da gibt es auch lustige Videos, die sonst da schon durch die Gegend geflogen sind. Das ist jetzt auch nicht unbedingt was Neues, aber es waren halt immer Erwachsene und es waren halt auch immer im Normalfall hoffentlich freiwillige Erwachsene. Und das, was jetzt mit Grog passiert ist, fing eben damit an, dass irgendjemand auf die lustige Idee gekommen ist, von einer wahllosen Person, die ein Foto gepostet hat, komplett angezogen. Darunter macht die mal im Bikini und vom Bikini war es dann nicht weit weg von zieh die Person doch bitte mal ganz aus. Und jetzt ist uns natürlich auch relativ klar, wenn ich Bikini sage, dass es natürlich dabei in erster Linie um Frauen ging. Und aus Frauen wurden dann minderjährige Mädchen ganz schnell. Und das Ganze ist dann, wie gesagt, auf der Plattform passiert, was dann eben auch dazu geführt hat, dass weitere Sachen im Hintergrund recherchiert worden ist und dann eben jetzt UK, das ist in dem Fall die Internet Watch Foundation ist UK-based, eben nochmal auch eine tiefere Recherche gemacht hat und eben zu diesen Erkenntnissen im Darknet gekommen ist. Und dass Grog eine Verbindung zum Darknet hat, ist auch nicht unbedingt Neues. Es gibt immer wieder Gerüchte mehr oder minder fundierter Art und Weise, dass Daten, die in Grog verwendet worden sind, eigentlich ziemlich sicher nur Darknet-Ursprung haben können, also im Prinzip irgendwie vielleicht da eingekauft worden sind oder anders kommen die da kaum rein. Das ist der ganze Case rund um XAI und Grog. lässt die ganze Branche nicht wirklich gut ausschauen, weil man sich schon fragt, hat hier irgendjemand noch einen moralisch-ethischen Kodex oder haben wir das alles angezündet?
Schizophrenerweise ist es technisch trotzdem relativ beeindruckend, wie weit die Bildgenerierung da schon gekommen ist. Ne? Also es ist ja, keine Ahnung, wenn man sich an die ersten Gehversuche erinnert und dann gesagt hat, hier, keine Ahnung, stell mal die Person irgendwie anders dar. Ich habe das damals auch mit diversen Sachen ausprobiert, mich selbst in unterschiedlichen vom Cowboy bis zum Astronauten generieren lassen. Und man hat zwar immer so eine gewisse Ähnlichkeit zu sich entdecken können, aber man hat halt sehr schnell gesehen, okay, das ist ein KI-generiertes Bild und wirkte irgendwie nicht wirklich realistisch.
Ja, definitiv. Also an der Stelle ist es halt wirklich auch sowas, wo man nochmal sagen muss, und ich muss da irgendwie immer so nicht nur Herz, Hirn, sondern auch wirklich alles in mir auseinanderspalten, weil ich kann mich nicht hinstellen und sagen, Grog ist scheiße. Also Grog ist moralisch, ethisch natürlich komplett verwerflich, aber von dem, was technisch dahinter steckt, ist es leider eins der besten Modelle, die jemals gebaut worden ist. Also wirklich, wirklich technisch advanced, gut, sauber gemacht, rein unter solchen technischen Data Science Aspekten. Und auf der anderen Seite ist halt auch genau diese, wie weit nicht nur Bild, sondern auch Videogenerierung und ein großartiger Kollege von mir, einer der besten 3D-Designer, die ich übrigens kenne, hat jetzt ein chinesisches Modell auf einer On-Premise-Solution quasi selbst zum Laufen gebracht und hat 3D-Renderings gemacht. Und wenn man sich anguckt, das war vor 6 Monaten noch dermaßen, im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich Schrott, was jetzt machbar ist in 30 Sekunden. Also wir sind so unglaublich weit in 2026, dass eben so ein komischer Prompt wie entkleiden Sie bitte den Jochen und dann stellen Sie im Bikini dar, so stabil läuft, dass der Jochen ein Bikini anhat und seine Kappe immer noch auf dem Kopf hat und seine Brille auch. Das war davor undenkbar. Und Grog ist in dem Fall wirklich auf dem Niveau von Nano Banana, was definitiv wohl mit eins der besten Bildgenerierungsmodelle ist, die wir gerade haben. Und wenn nicht sogar noch ein bisschen besser. Und das ist halt, jetzt sind wir an diesem Punkt, wo diese ganzen Diskussionen, die wir jetzt seit vielen Jahren, also für mich seit vielen Jahren, aber auch aus anderen Gründen seit, ihr seid ja auch schon alle Team Gen AI jetzt seit Ende 2022, Anfang 2023, wo wir ja immer wieder auch gesagt haben, wir brauchen irgendwie eine Verankerung, wir brauchen irgendwie ethisch-moralisch, wir müssen über Regulation an der Stelle in diesem Kontext sprechen, wie wir damit umgehen. Und jetzt holt uns halt die Technik, die Fähigkeiten der LLMs und alles, was mit Gen AI assoziiert ist, halt wirklich massiv ein. Und jetzt sitzt er halt vor so einem Desaster. Ne? Also wo denkst du so, yo und nu.
Ja. Also das macht den Kontext in viele verschiedene Richtungen auf. Eine kurze Zwischenfrage, die sich mir aufdrängt. Man diskutiert ja immer noch über den Uncanny Valley-Effekt. Ist auch etwas, wo Unternehmen, die professionell auf Bildgenerierung zurückgreifen, aktuelles Beispiel Coca-Cola Weihnachtsspot, immer noch auf Reaktanz stoßen, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, weil die Spots einfach zu deutlich als KI-generiert erkannt werden oder Unbehagen erzeugen in irgendeiner Form. Sind wir denn, wenn wir Nano-Banana oder Grog angucken, jetzt so weit, dass wir dieses Tal schon verlassen haben oder ist das noch ein bisschen diffus?
Ich würde gar nicht sagen diffus, es kommt halt so auf den Kontext an. Also in AI ist ja generell, ist ja in Gen AI Kontext alles, egal ob wir über Kontext Engineering sprechen oder der Kontext, in dem, stell dir vor, wir machen jetzt als Layer 8.9 ein kleines AI-generiertes Video für ein Reel auf Instagram. Und das kommt cool an, das wird jeder beklatschen, weil wie cool, die Barbara und der Jochen haben da irgendwie ein witziges Video generiert. Also die Reaktion in dem Kontext, dass wir das tun, wird positiv sein. Bin ich aber ein Global Player wie Cola und bin ich bereit, erstens vielleicht sehr viel Geld, vielleicht mehr Geld in die Hand zu nehmen, als ich unbedingt notwendig muss, dass das AI-generierte cool wirkt, richtig gut gemacht ist. Und wir hatten jetzt an Weihnachten natürlich auch ein paar wirklich gut gemachte AI-Spots und die haben genau die passende Reaktion bekommen. Die sind gut gemacht geworden, man ist auch relativ transparent damit umgegangen. Das heißt, da war die Reaktion sehr viel positiver. Aber einem Brand wie Coca-Cola tut sich halt damit schwerer. Aber das liegt nicht mehr an dem, dass die Qualität von AI schlecht ist, sondern welche Qualität ich auch von wem in AI erwarte. Und wir sehen einen großen Trend und wie gesagt, ich kann nur noch mal strange Follow-Folgung, aber wer einen Instagram-Account hat und Musiri nicht folgt, verpasst was. Ich kenne keinen CEO, der so transparent freitags immer mal Einblicke in seine Welt gibt. Wir sehen diesen wahnsinnigen Trend zu, es muss eben so eine Unschärfe haben, es muss so was Echtes haben, was kann ich noch vertrauen? Sorry, das kann natürlich auch Teil oder fast ganz AI-generiert sein, aber es ist ein anderer Aufwand. Und das ist so dieses, die Kontextualisierung von AI-generierten Inhalten ist relevant. Und jetzt, sorry nochmal, der harte Wurf zu Grok. Also wir reden hier über das Desaster des Jahrzehnts Kinderpornografie, was Grok da veranstaltet. Also ich glaube nicht, dass wir da eine Uncanny Valley haben, weil da haben wir eh schon ganz viele verloren. Also da ist das nicht mehr relevant. Und dann hast du natürlich eben die Brands. Stell dir vor, Nike würde einen schlechten AI-Spot rausballern. Volldesaster. Würde jetzt aber, keine Ahnung, ein deutscher Mittelständler sich an einem KI-Spot versuchen und würde das auch wirklich so sagen und hey, da haben wir mal rumgespielt, dann wäre die Reaktion eben anders. Aber das ist genau das, Context matters. Und auf der anderen Seite, weil wir eben auch die Erwartungshaltung haben, dass diese Brands, die teilweise auch einfach über extrem viel monetäre Mittel verfügen, natürlich diese monetären Mittel auch irgendwo sinnvoll einsetzen, immerhin möchten wir als Konsumenten ja auch unterhalten werden. Und das ist sicherlich das, wo wir sind wir, deswegen ist es irgendwie diffus und irgendwie auch nicht, weil es nur noch auf den Kontext ankommt, weil technisch kannst du das heute alles, fast alles, besonders Short-Format. Long-Format ist noch eine ganz andere Nummer. Definitiv Kurzformat kann auf hoch anspruchsvollem Niveau delivered werden, aber ich muss halt auch wissen, wo ich als Brand stehe, in welchem Kontext ich es delivern muss.
Padet beispielsweise die Tatsache, dass Musk und XAI zulassen, in Anführungszeichen, dass das Grok so rogue und ohne größere sinnvolle Guardrails läuft, nicht im Generellen, einfach der ganzen Branche?
Ja, definitiv. Definitiv. Das schadet der kompletten Branche, aber dadurch, dass wir ja momentan in so einer, wie soll ich das sagen, wir sind in einer solch anspruchsvollen geopolitischen Multikrisenszenario-Welt, dass, ja, du schreist ja gegen so viel Lärm an, dass das halt heute News ist. Und morgen passiert was Drastischeres. Schadet das der gesamten Branche? Ja. Und wird das wahrscheinlich auch etwas sein, was uns mittel- und langfristig, im besten Falle kommen wir ja aus diesem Flooding the Zone oder aus dieser vollen Irrationalität einfach jetzt hoffentlich mal vielleicht auch wieder raus, dann wird das natürlich der gesamten Branche schaden. Und ich glaube auch, ich bin der festen Überzeugung und hoffe es zumindest auch ein bisschen, dass wenn wir wieder zu einer Welt ein bisschen zurückgefunden haben, wo ein bisschen ein anderer Wertekodex wieder herrscht, das wird auch negative Auswirkungen haben. Also mein kleines Optimistenherzchen sagt ja immer, wir finden wieder in eine Weltretour, die vielleicht so ein bisschen mehr 2019 war oder 2018 oder vielleicht auch so, keine Ahnung, irgendwas, der moralische, ethische Kodex ein bisschen generell weltweit anders war. Und dann wird das auch sicherlich langfristig negative Konsequenzen haben. Gerade sind wir in einem Zeitalter der kognitiven Dissonanz. Es ist zwar negativ für die Branche und ist auch wahnsinnig anstrengend, aber im Zweifelsfall ist es negativ für die falsche Abteilung der Branche. Also eher fällt mir das auf die Füße, wenn das Grok macht, als jetzt Grok selber. Weil das ist einfach das Elon Musk.
Ja, man ist den Irrsinn schon gewohnt, in Anführungszeichen. Aber ich denke halt auch so in die Richtung, keine Ahnung, dass der Normalsterbliche halt irgendwie KI und Bildgenerierung mit Kinderpornografie assoziiert, was dann wiederum die Anwendung von transparente Anwendung von Bildgenerierung dann für Unternehmen wieder schwierig macht, weil, gehen wir wieder zurück zum Beispiel Coca-Cola, wenn jetzt irgendein Verbraucher auf die Idee kommt, Coca-Cola vorzuwerfen, dass sie eine Technologie verwenden, die auch für Kinderpornografie verwendet wird, dann hast du ja quasi einen Markenschaden auf einer Meta-Ebene, ne? Auch wenn die natürlich das Zeug nicht mit Grok generiert haben, aber es ist ja irgendwie...
Man weiß es nicht so genau. Aber ja, klar. Aber ich glaube, das ist halt genau das. Früher hätten wir, und das siehst du ja auch momentan, wie kurz diskutieren wir eigentlich nur noch über sowas wie Grok mit diesen dramatischen Auswirkungen. Da diskutieren wir, also wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, wenn ihr den jetzt ad hoc zum Release hört, dann werdet ihr noch wissen, über was wir reden. Aber gehen wir davon aus, ihr hört diesen Podcast irgendwann Mitte 20, weil ihr ein neuer Neuhören seid und alle Folgen nachhören wollt, was uns natürlich sehr freut. Dann werdet ihr euch so kurz fragen, was war denn mit Grog? Also wahrscheinlich wird es irgendwas anderes bis dahin gegeben haben, was das ganze Video überdeckt hat. Und das ist halt ja das berühmte, wo ja der Begriff auch herkommt mit Flooding the Zone. Du bist so gewohnt des Irrsinns, dass du gar nicht mehr priorisieren kannst, was eigentlich der größere Irrsinn ist, weil jeden Tag passiert was Neues.
Ja, also eigentlich wollten wir uns darüber unterhalten, wie weit die KI-Modelle mittlerweile schon vorangeschritten sind. Jetzt hängen wir irgendwie im Irrsinn fest.
Naja, aber das passt ja ganz gut. Wie weit der Irrsinn wäre ja nicht möglich, wären die KI-Modelle nicht so gut.
Ja, und ein Thema ist halt auch einfach, dass jetzt auch seitdem Google eben sehr, sehr intensiv auf den KI-Modus gesetzt hat und mehr Traffic in diese Richtung shiftet, spüren ja mehr und mehr Publisher, dass ihnen Traffic wegbricht, weil nur rund 1% der Menschen, die den KI-Modus nutzen, um eine Antwort zu bekommen, dann auch tatsächlich auf einen Quelllink klicken. Nur mal ein Beispiel wahllos rausgezerrt, die Branchenwebseite Business Insider hat wohl über 20% ihrer Belegschaft gekürzt und das wird eben dem wegbrechenden Traffic zugeschrieben. Meine Branche lebt eben noch zu signifikanten Teilen von Werbung und von Traffic. Und selbst wenn es nicht Werbung ist, dann geht es darum, Content zu verkaufen, Tickets für die eigenen Events zu verkaufen, was auch immer. Und automatisch weniger Traffic ist weniger Reichweite, weniger im Funnel, man kann weniger verkaufen, auch wenn es jetzt nicht mehr um eine klassische Display-Werbung beispielsweise geht. Und das, wenn wir gedanklich jetzt gerade noch bei Grog und Co. bleiben, gefährlich an der Geschichte ist ja auch, dass die KI-Modelle dann ja auch das Narrativ bestimmen. Also wenn jetzt jemand hergeht und nimmt beispielsweise Venezuela und fragt verschiedene KI-Modelle, was denn gerade in Venezuela passiert, sind die Antworten ja relativ unterschiedlich, um es mal höflich auszudrücken.
Genau. Also ein paar Leute haben den Test gemacht. Recht legendär der New York Times Artikel, den man dann Claude, ChatGPT und Grog zur Verfügung gestellt hat. Claude und ChatGPT waren leicht irritiert, was denn diese Fake News sein sollen. Grog aus mehreren Gründen hat relativ schnell kapiert, das ist so passiert. Das hat unter anderem was mit der Architektur von Grog und der Anbindung an Twitter zu tun. Zusammen aber auch, und das war auch der zweite Teil, die Einschätzung zu, ist das jetzt völkerrechtlich erlaubt, ja oder nein, waren ChatGPT und Claude Team nein, das ist völkerrechtlich nicht erlaubt, während Claude Team, nee, das auf jeden Fall völkerrechtlich voll sauber ist. Grog. Grog war Team, völkerrechtlich ist das erlaubt. Jetzt bin ich keine Völkerrechtsexpertin, aber ich tendiere irgendwie hier eher zu völkerrechtlich ist die ganze Situation nur zumindest komplexer, als man darf da einfach, darf das tun. Aber
bin
das ist halt genau.
Völkerrechtler, aber nein, darf man nicht. Also das kleine amtierende genau. Staatsoberhaupt genießt
Richtig,
Immunität.
Also egal, ob der Präsident illegitim oder legitim ist, du kannst ja nicht einfach sagen, Jochen, meine Bude ist jetzt, deine Bude ist jetzt meine Bude. So haut das halt einfach nicht hin. Aber das ist halt genau das. Das wissen wir auch. Die Modelle sind unterschiedlich politisch aligned. Sie haben unterschiedliche Ausrichtungen. Grundsätzlich sind die meisten Foundation Models sehr neutral. Eher früher ein bisschen, eher was wir ein bisschen links bezeichnen, weniger was wir rechts bezeichnen. Grog war und ist da der Ausreißer im Prinzip. Zwischenzeitlich sehr viel drastischer als früher. Aber kombiniert eben auch mit dem, dass es eine stärkere Anbindung an die aktuellen News hat, hat es zumindest erstmal, und das ist halt genau, da sind wir wieder bei dieser Dissonanz, die man mit Grog hat. Denn Grog hat als einziges Modell schnell genug kapiert, okay, ja, das ist wirklich passiert. Die Einschätzung war jetzt wieder schwierig. Und dieses differenzierte Betrachten, und das ist auch etwas, wenn ihr uns schon länger zuhört, dass wir immer wieder zurückkommen, du kannst halt, die Verallgemeinerung ist das, was uns gerade halt echt killt, weil ich kann halt einfach nicht sagen, Grog ist Schrott. Kann ich euch aufrufen, Grog bitte nicht zu benutzen, trotzdem. Ja, aber ich kann es nicht aus technischen Data Science Gründen machen, sondern ich kann es nur aussagen aus, sorry, also das kann jetzt nicht euer Ernst sein, dass das die moralisch-ethische Entscheidungsinstanz ist. Das heißt, KI oder Gen AI hat auch zwischenzeitlich wirklich zurück zu unserem Beispiel mit Coca-Cola viel mit Haltung zu tun. Und dass vielen Unternehmen noch nicht so ganz auf den Schirm haben, dass Haltungsthemen rund ums Thema KI auch eine echt hohe Relevanz bekommen. Was heißt denn das eigentlich? Welche Entscheidung treffe ich da in welchem Kontext? Also ja, es bleibt ein interessantes Weltmodell aktuell. Insbesondere, was wir ja nicht vergessen dürfen, und das ist, finde ich, ganz spannend, mit den AI-Overviews von Google. Nur 1% klicken auf die dahinterliegenden Quellen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass 90% oder bis 99%, man weiß es ja nicht so genau, vielleicht scrollen auch manche einfach so wie ich immer gern nach unten und ignorieren die AI-Overviews, aber ein hoher Prozentsatz einfach der KI-generierten Inhalte vertraut und glaubt. Weil ansonsten würden sie ja wo draufklicken. Das heißt, wir haben ja auch damit den Menschen, also Layer 8, vor dem Rechner, der, die das dann eigentlich als Wahrheit annimmt. Und wir hatten einen sehr lustigen Fall, der auch so ein bisschen in der X- und Nebenseit-Kriegsschauplätze der AI-Welt rumgekleucht und fleucht ist. Spoiler-Alert, LLMs und April-Scherze, die können nicht herausfinden, dass sie am 1. April was gepostet haben, was ein April-Scherz ist, sondern die beziehen das als Realität ein. Woher soll denn das blöde LLM auch wissen, dass das Ding am 1. April gepostet worden ist und damit nicht ernst zu meinen ist? Das heißt, man findet immer wieder so einzelne, sehr viral gegangene April-Scherze in den Trainingsdaten und damit sind die dann natürlich auch Realität des April-Scherzes.
Ja, also beispielsweise The Onion ist sowieso schon so gut gewesen, dass es gelegentlich tatsächlich kleinere News-Outlets, und es könnte auch mal ein größeres dabei gewesen sein, gab, die da drauf reingefallen sind und eine Berichterstattung dann auf einmal auftauchte, die auf einer Onion-Meldung basierte, weil der Sarkasmus da denen etwas zu dezent war. In der Onion-Meldung und KI-Modelle sind da halt total anfällig dafür.
Definitiv. Also noch dazu, dass in dem Fall der Sarkasmus ja etwas ist, der einen sehr viel zu, Achtung, da kommt das Wort wieder, einen größeren Kontext braucht. Das kann das LLM. Ich kann dem LLM da dummerweise echt keinen Vorwurf machen. Wenn wäre das im Data-Labeling-Prozess ein relevanter Punkt gewesen, dass man das als Sarkasmus labelt oder als Humor labelt oder als non-true oder was auch immer. Also es gibt ein paar Möglichkeiten. Aber wenn die Daten da mal drin sind, weiß das arme Teilchen nicht mehr, dass das nicht für ernst war. Ne? Also das haut halt nicht hin.
Du hast vorhin kurz das Alignment erwähnt, bei dem Musk ja irgendwann auch groß angekündigt hatte, er greift da groß ein, weil ihm die ganzen anderen Modelle zu links in Anführungszeichen sind, was du ja auch kurz erwähnt hast. Da vielleicht nur zwei Fragen. Die eine, die eher etwas simplere, lass uns mal kurz erklären, was das Alignment eigentlich ist und was da passiert. Und die zweite Frage, die ich mir stelle, ist, jenseits des Alignments, wenn man die Trainingsdaten betrachtet, zeugen die Trainingsdaten auch in irgendeiner Form eine Art von Vorurteil? Also ja, wenn man die Chinesen,
das ist der Hauptanteil,
die westlichen und die anderen Trainingsdaten anguckt, können wir davon ausgehen, dass da auch die Weltanschauung der Trainingsdaten mit eine Rolle spielt beim Output?
Also grundsätzlich Schritt 1, die Trainingsdaten haben erstmal die höchste Auswirkung, in welche Richtung das Modell driftet. Stichwort Bias, Stichwort Verzerrungen. Wir haben kulturell westlich geprägte Trainingsdaten da drin. Das heißt, wir reproduzieren eine kulturell westliche Welt in den LLM-Trainingsdaten. Wir reproduzieren eine dominant weiß-männliche Welt, weil das die Trainingsdaten sind, die am meisten vorhanden sind. Das ist immer diese Diskussion, warum Frauen zum Beispiel in Bildern, wenn du sagst, prompte einen CEO mit Mitte 50, dann kommt da keine Frau raus, sondern ein Mann raus. Das sind so diese Beispiele. Und das basiert eben auf dominant in großen Anteilen, ich würde sagen fast immer noch 80-90%, nur auf den Trainingsdaten. Das heißt, ja, die Trainingsdaten machen erstmal den höchsten Schlag. Kann auch sein, dass modernere Modelle eher so um die 60-70% sind, aber die Trainingsdaten sind der härteste Teil. Dann kommt natürlich, und das gilt immer an der Stelle, Algorithmen sind weder gut noch schlecht, aber nie neutral. Das heißt, die Algorithmik kann, je nachdem, wie sie funktioniert, diesen Grundlagenverzerrungen in den Trainingsdaten weiter nach oben pushen, ausgleichen oder nach unten pushen. Achtung, eigentlich eskaliert sie eine ein einmal identifiziertes Muster wird verhärtet. Das ist eigentlich so das, was passiert. Das heißt, die Algorithmik findet eine bestimmte Dominanz, zum Beispiel weiße Männer sind, die Thomas heißen, sind CEOs, und reproduziert quasi dieses Muster immer und wieder. Die Algorithmik ist an der Stelle nicht böse, sondern reproduziert das Muster. Wenn du dann das nur oft genug machst, dann hast du quasi diese letzte Instanz. Und dann kommt das ganze Thema rund ums Alignment. Und was ist Alignment? Alignment ist eine der komplexesten technischen Prozesse, die wir haben, weil wir jetzt irgendwie auf verschiedene Methodiken versuchen, diesem LLM, was ja nicht weiß, dass es nicht nur CEOs Thomas gibt, eine Art Ausrichtung zu geben, in welcher Welt es funktioniert, wie es zu funktionieren hat, was gut, was böse, was schlecht ist. Das heißt, wir versuchen im Alignment, versucht man dem Ganzen eine Moral, eine Ethik, ein sogenanntes Alignment zu geben. Es gibt verschiedene Ansätze dafür. Claude von Anthropic hat eine sehr krasse Ausnahme, weil die mit einem sogenannten Constitutional AI-Ansatz fahren. Das heißt, das hat Grundsätze mitbekommen. Alle anderen versuchen das über andere technische Möglichkeiten. Und das ist eben das sogenannte Alignment. Ist die letzte Instanz, eben das Modell in einer Art Weltbild zu verankern. Nicht Weltmodell, aber in einer Art Weltbild zu verankern.
Ganz groß ist ja das Thema mit DeepSeek und mit den chinesischen Modellen, die ja auch aus wirtschaftlicher Sicht eine sehr große Konkurrenz zu den US-Modellen und zu den europäischen Modellen darstellen und auch eine entsprechende Leistungsfähigkeit erreicht haben. Wenn man sich die Trainingsdaten dort anschaut, weiß man irgendwas darüber? Also haben die da mehr, banal gesprochen, östliche eigene Daten mit angefüttert? Ist da irgendwas anderes zu erwarten, weltanschauungstechnisch? Oder?
Interessanterweise sind die großen chinesischen Modelle auch dominant auf englischen Datensätzen und westlichen Daten trainiert, weniger auf anderen, mehr prozentual, ja, als in anderen Modellen, aber immer noch die dominante Variante ist immer noch Englisch, englischsprachiger Raum, Western Culture. Das hat auch den Grund, dass wir ja quasi, dass die modernen Modelle ja immer auch quasi andere Modelle nutzen für den Training, fürs Training. Also auch das ist ja etwas, was klassisch gemacht wird. Und damit musst du bis zu bestimmten Punkten eine Übereinstimmung haben. Es gibt natürlich chinesische Modelle oder auch grundsätzlich andere Modelle, die sehr bewusst auf nur Datensätzen, zum Beispiel auf China trainiert sind. Die sind uns aber dann meistens deswegen nicht zugänglich, weil die meistens von der Sprachbrauche, dann müsstest du Chinesisch oder Mandarin oder sowas sprechen, damit du die sauber verwenden kannst, weil ansonsten klappt das mit dem Large Language Modell und der Sprache nicht, teilweise nicht ganz so gut. Also deswegen, die momentan sind definitiv, egal wo die Modelle herkommen, dominant alle westliche Datensätze und dominant Englisch. Dominant kann 80-90% sein, kann aber auch mal nur 50% sein, aber dann, das ist eigentlich so die unterste Grenze von englischsprachigen und damit meistens westlichen Daten, die da drin vorhanden sind.
Okay, und das Alignment, das hat man dann eben ganz oft dazu eingesetzt, und versuch mal sehr einfach auszudrücken, so die Ungerechtigkeiten in Anführungszeichen, die wir in unserem Alltag haben, die sich in den Trainingsdaten wiederfinden, wie jetzt Beispiel der männliche weiße CEO, hat man dann versucht, durch das Alignment quasi wieder auszugleichen hin zu einer ethischeren.
Einer Neutralität. Also nicht, und das ist also Ethik, also grundsätzlich haben wir ja eine sehr hohe Herausforderung, uns darauf zu einigen, was jetzt ethisch, moralisch sinnvoll ist. Also das ist eine Diskussion, die führen die Ethiker und die Philosophen jetzt seit vielen Jahrhunderten. Wir einigen uns mal darauf, wir bringen niemand anders um, und selbst dann sind wir momentan schon an Punkten angekommen, das mit dem Völkerrecht hatten wir ja gerade schon. Also grundsätzlich ist Alignment nicht unbedingt das gleiche wie sogenannt unbiased. Alignment heißt mehr, dass das Gesamtmodell, nicht spezifisch, sondern dass das Gesamtmodell ein bestimmtes Weltbild, eine bestimmte Repräsentanz hat, bestimmte Dinge nicht tut. Also zum Beispiel das klassische Beispiel, das Alignment sorgt dafür, dass du da, wenn du jetzt eingibst, gib mir ein Rezept raus, wie ich Meth kochen kann, dass da keine Antwort kommt. Das ist eine Frage des Alignments und der sogenannten Guardrails. Also die Guardrails sind Teil des Alignment-Prozesses. Und an der Stelle ist es halt immer so ein bisschen, wir haben keine unbiased AI. Das ist auch nicht unbedingt, es ist nicht das Gleiche wie das Alignment, weil ein Teil eines Alignment kann sein, dass ich zum Beispiel entscheide, und das ist aber eine Entscheidung, diejenigen, die das Modell bauen, treffen, nicht ich, zum Beispiel eben zu sagen, okay, wir möchten den Thomas-Drift an der Stelle vielleicht ausgleichen oder sonst irgendwas. Aber das ist das, was Teil des Alignments, der sogenannten Guardrails ist. Es gibt verschiedene, wie gesagt, das ist ein technisch sehr, sehr hochkomplexer Prozess. Denn jetzt muss ich das eigene Lernen, das das Modell gemacht hat, irgendwie readjustieren. Deswegen sprechen wir über Whites and Biases. Deswegen, wie mache ich das über die Daten? Welche technischen Möglichkeiten habe ich? Also das sind so alles, das ist ein sehr großes und sehr komplexes technisches Feld. Also im puren Training des LLMs ist das immer noch ziemlich die Königsklasse. Deswegen ist auch da nicht unbedingt, ist kein trivialer Case, dass man schnell, dann erleihen wir das Ding einfach mal schnell.
Aber wir haben jetzt dadurch, dass das Alignment jetzt im Beispiel von Grok und Musk eben bestimmten Ideologien untergeordnet wird und versucht offensichtlich gezielt ein Weltbild zu projizieren, das ich persönlich jetzt als ethisch-moralisch fragwürdig bezeichnen würde und jeder Mensch, der einen entsprechenden ethisch-moralischen Kompass hat, wahrscheinlich genauso. Und das wird dann halt zur Gefahr, ne? Wenn nur noch 1%, Gott sei Dank, Google spielt jetzt hier groß noch eine Rolle, weil die halt eine beherrschende Suchmaschine sind, also inwieweit dann die Suchanfragen in Anführungszeichen bei Grok landen, ist wieder eine andere Frage, aber ja, wird zu einer Gefahr in dem Moment, wo das Alignment eben...
Das ist halt der Unterschied zu früheren Social-Media-Plattformen. Social-Media-Plattformen haben einen Echokammer-Effekt. Du siehst, was du siehst. Wenn du lauter cuten Katzenbabys folgst, dann siehst du mehr Katzenbabys und ab und zu vielleicht siehst du ein Hundebaby. Dann wechselt dein Interesse und du siehst, auf einmal Handtaschen, was auch immer. Das heißt, der Echokammer-Effekt ist, dass du von dem mehr siehst, was dich interessiert, kennen wir jetzt ja alle schon. Der Punkt war bisher, dass die Echokammer im Prinzip von einem Algorithmus von extern gesteuert worden ist. Also von Twitter und X, von Instagram, von Facebook. Das war die Feed-Curation, auch LinkedIn. Das heißt, es gibt einen Algorithmus dahinter, der dafür sorgt, was du siehst und was du nicht siehst. Das heißt, am Ende des Tages hast du deine eigenen Sachen angepasst, und irgendwann hast du was anderes gesehen. Das hat ganz gut funktioniert. Also man kann ja bei Instagram sagen, interessiert mich nicht, interessiert mich mehr. Ich kann irgendwelche Sachen blocken. Das kannst du auf jeder Social Media Plattform. Der Unterschied zur Benutzung eines LLMs ist, dass du dir deine eigene Echokammer baust. Weil in dem Moment, wo du dich entscheidest, Grok zu benutzen, müsstest du ja gegen das Alignment von Grok prompten. Also ich unterstelle, dass dieser Satz von ganz vielen, natürlich von unseren Lieblingszuhörerinnen und Zuhörern, ihr wisst, was gemeint ist. Aber die Realität ist, du musst gegen das Alignment, den System Prompt, die Trainingsdaten prompten, wenn du ein anderes Weltbild haben willst, als das, was das Modell repräsentiert. Also, das machst du jetzt. Und wir wissen schon, wie die Leute, wir haben doch hier diskutiert, wie die Leute, OpenAI hat seine Studie veröffentlicht. Wir wissen doch, wie die Dinger benutzen. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass die merken, dass sie sich eine eigene harte Echokammer damit schon bauen. Zurück zu Memory-Funktion, Chats werden durchsucht. Du baust also dir die perfekte Echokammer und denkst, du bist in Neutralität unterwegs, weil es ja eine KI.
Yo.
Wir haben halt einfach keinen professionellen Umgang mit diesen Tools, weder im Unternehmen noch im Privathaushalt. Und damit laufen wir jetzt in dramatische Konsequenzen in ziemlicher Highspeed-Geschwindigkeit wie so ein ICE rein.
Ja, wenn halt irgendwelche Leute anfangen, jetzt beispielsweise ein Fact-Checking über KI zu betreiben,
yep.
Endet das im Chaos, weil keiner mehr auf die Links klickt und...
Ich meine, ganz ehrlich, geh mal auf einen normalen Tag auf LinkedIn. Also ich, wie oft sehe ich da irgendwie irgendwas erklärt und denke mir so, ich habe die Studie doch auch gelesen, das steht doch da gar nicht drin. Scheinbar war ich jetzt der einzige Honk, der das Ding wirklich noch händisch gelesen hat. Also das, was ich gelesen habe, das ist die gleiche Studie und dann sitzt du dann da. Also kriege ich ab und zu Imposter-Syndrom und ich zweifle manchmal an mir 100%. Ich habe die Studie mit der Hand gelesen. Ausgedruckt habe ich sie nicht. Demnächst auch. Und weißt zu 100%, und denkst du, das ist doch eigentlich eine ganz bekannte Persönlichkeit auf LinkedIn. Guckst nochmal nach und denkst du, das ist einfach falsch. Was hat denn die AI da halt da zusammengefasst? Das ist auf jeden Fall nicht das Richtige, Freunde der Nacht. Das ist ja schon die ganze Zeit im Thema, aber wie sollte ich das wissen, wenn ich jetzt ausgerechnet die Studie zum Beispiel nicht gelesen hätte? Ja, gar nicht. Weil das hat ja der Jochen gesagt, das muss richtig sein.
Ja. Klar, also wenn man jetzt in diesem einfachen Format sich eine Studie zusammenfassen lässt und man hat halt nur die KI-generierte Zusammenfassung gelesen und da ist irgendwas falsch gelaufen, der ist irgendwo falsch abgebogen, ist in irgendeinem Rabbit Hole, einem ja. KI-Rabbit Hole gelandet und gibt mir irgendwas, was zwar zu meiner Frage passt, wie eine richtig coole Antwort klingt, aber halt nichts mehr mit der Studie zu tun hat und ich habe mir die Studie nicht angefasst, nicht angeguckt, dann verbreite ich halt auf einmal Bullshit.
Yep. Und im besten Falle unwissentlich, im besten Falle ohne Vorsatz. Naja, aber wir wissen alle, zurück zu unserer Anfangsdiskussion, Grog, da sind Leute auch morgens aufgewacht und haben sich gedacht, das ist eine wahnsinnig gute Idee. Sorry, Jochen, du musst weiterhalten, in den Bikini zu transformieren. Du trägst jetzt Bikini, falls deine Frau dies noch nicht wusste.
Ich bezweifle, dass das eine gute Idee ist, aus rein ästhetischen Gründen.
Ja, aber das ist halt genau an der Stelle. Es ist halt das eine, der unbewusste Umgang. Das kann schon mal alles passieren. Sorry, das passiert uns als Mensch ja auch. Also ich meine, also A, nicht immer alles ist richtig, was ich sage. B, ab und zu muss ich Aussagen von vor 3 Jahren kassieren. Wissenschaftliche Genauigkeit, das Ding hat sich weiterentwickelt, ich muss irgendwas zurücknehmen. Das ist alles in Ordnung. Aber es gibt halt auch andere. Es gibt halt den Vorsatz dahinter. Hauptsache, es ging, klingt gut. Bis hin zu, das wird jetzt straftatenrelevant. Also die Bandbreite ist halt zwischenzeitlich relativ hoch geworden. Besonders ja, wenn es so leicht ist. Das muss man ja auch immer noch dazu sagen.
Abgesehen vom ethisch-moralischen Punkt und von dem Punkt der KI-Kompetenz, um wieder zum Ausgangspunkt zurückzukommen, sind die Modelle halt mittlerweile so gut, dass wir wirklich über größere Auswirkungen sprechen können. Also was jetzt gerade halt die Arbeitswelt angeht. Thema, was wir seit diese KI-Modelle aufgekommen sind, vor uns herschieben. Es geht so ein bisschen in einem Cycle runter. Mal nimmt das katastrophale Ausmaße in den Prognosen aus, dann rudert man wieder so ein bisschen zurück, weil man merkt, so KI ist dann doch nicht so weit, wie wir es gedacht haben. Dann geht es doch wieder ein bisschen hoch. Aber wie hart sieht es denn da eigentlich jetzt aus, wenn man sich das anguckt, was wir können und dann versucht abzuschätzen, was wir erwarten können an Auswirkungen?
Also erster Punkt, der Aha-Effekt der KI-Modelle ist weg. Kombiniert mit Bullshit-Marketing wäre in unseren Klarna, Salesforce, Microsoft, wir schmeißen zigtausende Leute raus, nur um zurückzurudern, zu sagen, war dann doch nicht wegen KI, sondern war wegen einem IPO oder einer geschönten Bilanz. Das heißt, wir haben auf der einen Seite der Aha-Effekt der Large-Language-Modelle und der Gen-AI ist weg. Kombiniert mit, alle haben Wolf geschrien und das war nicht der Grund. Tech hatte einfach nur überhired und wollte die Bilanz schick machen. Okay, Moment. KI ist, LLMs sind extrem gut geworden. Zurück zu unserer Grog-Diskussion. Das war technisch undenkbar, vielleicht sogar nur vor 2 Monaten. Technisch undenkbar, was gerade auf Grog passiert ist, vor 2 Monaten, ohne Zusatztools, ohne Zusatzkompetenten. Das ist nix. Wir diskutieren gerade, was ist eigentlich ein Jahr in AI-Zeitalter. Ihr kennt doch die Diskussion mit den Hundejahren. Ein Hund gleich 7 Hundejahr gleich 7 Jahre oder so ähnlich. Wenn der Hund ein Jahr ist, dann ist er eigentlich 7. Ich kann dir manchmal nicht sagen, was ein Jahr in AI ist. Auf jeden Fall eher gefühlt momentan so 10, vielleicht sind es auch 15, was wir an technologischem Fortschritt sehen. Nur wir gewöhnen uns ja immer an alles. Und wie dramatisch ist zumindest jetzt, wird ein Kurzzeiteffekt sein, bevor wir gehen jetzt erstmal in ein Up, bevor wir dann hoffentlich in ein Auf gehen und vielleicht wieder in ein Up und dann wieder in ein Auf gehen. Aber so genau weiß das auch keiner. Wenn die LLMs so gut sind, wie sie aktuell schon sind, und das ist wirklich, sie sind einfach krass gut geworden, dann hat das Auswirkungen, weil damit sind wir da dran, dass Jobs, die sehr taskbasiert sind, fliegen. Und wenn jemand nur einen taskbasierten Job hat, dann fliegt der. Und dann werde ich im Zweifelsfall, wenn ich halt 100 Tasks irgendwie durchs LLM jagen lassen kann, dann wird diese Personengruppe irgendwann freigesetzt werden. Und wir sehen das insbesondere bei denen, die halt die Infrastruktur schon haben, wo die Daten schon solide sind. Also bei Big Tech, die halt natürlich in ganz bestimmten Bereichen, sei es jetzt sowas wie YouTube, sei es sowas wie Amazon, sei es sowas wie aber auch zum Beispiel Paramount Pictures, die halt einfach aus zusätzlichen Gründen einfach sagen, wie gesagt, es ist nicht, dass die Geld sparen müssen. Also Amazon hat die besten Zahlen ever geliefert. Also da gibt es keinen Grund, dass die jetzt rausschmeißen, weil sie müssen die Bilanz aufhübschen, sondern es ist halt technisch möglich. Und damit werden wir erstmal ein Absehen, kombiniert mit insbesondere im deutschsprachigen Raum eh noch nicht unserer wirtschaftlich guten Situation. Und wer dann noch mehr Zugang zu chinesischen News hat, der wird dann auch nochmal relativ dramatisch sehen, wie weit wir da schon sind, dass so ganz bestimmte Jobs und besonders Altersgruppen, die gerade so eigentlich in dem Anstieg waren, dass sie jetzt anfangen, mehr Geld zu verdienen, dass sich das auch studiumsmäßig und sonst was rentiert, einfach rausfliegen. Wir haben noch nie so ein Drama gesehen, dass Studienabsolventen Einstiegsjobs bekommen. Wir haben, wenn eine Freundin von mir ist Chief HR Officer bei einem nicht gerade kleinen Unternehmen, wenn die erzählt, wie viele Bewerbungen die tagtäglich und innerhalb zum Beispiel von 24 Stunden bekommen, wenn sie eine neue Stellenanzeige haben, die Effekte sind da. Aus vielen Gründen, die nicht nur AI sind, aber jetzt ist Gen AI so gut, dass es halt echt der Brandbeschleuniger werden kann. Gleichzeitig in einer Wirtschaft wie Deutschland, wo wir ja eh uns eigentlich transformieren müssten, wir auf der anderen Seite rumtrödeln, weil wir uns ja immer noch einreden, ja, das mit dem Gen AI, das ist nicht so gut, das halluziniert ja noch und das kann ja nichts. Das halluziniert ja, aber wenn es richtig gebaut ist, übrigens Spoiler Alert, ist das unser geringstes Problem.
Okay, du hast kurz auf China hingewiesen. Hast du da irgendwas Spezielles im Kopf?
Ja, also im Prinzip ist in China momentan, also wer sich die chinesische Agenda der nächsten paar Jahre vornimmt, der wird relativ überrascht sein, dass es da nicht um geopolitischen Machtgewinn geht, sondern nur um ökonomischen Machtgewinn. Übrigens auch, ich kann nur Xis neuer Sprache empfehlen, auf zu neuen Jobs, auf zu neuen Businessmodellen. Mehr Dark Factories und so weiter. Und das hängt alles damit zusammen, also mehr Digitalisierung, mehr AI. Bisschen anders als die von unserem kleinen Merz. Ganz anderer Tonfall, da kann man mal nebeneinander halten, spannender Case. Und dass es die wenigen Zahlen, die es zur Arbeitslosenquote aus China gibt, die ja nicht sonderlich sauber sind in den Veröffentlichungen, sehen wir einen Anstieg in einer ganz bestimmten Altersgruppe, die so Ende 20, Ende 30 ist, normalerweise die Gruppe, die nicht aus dem Job fliegt, wo wir aber gestiegene Arbeitslosenquoten sehen. Und das ist ja normalerweise so Ende 20, Ende 30, wo du quasi in deine Karrierestraße hineingehst, wo du das aufbaust, damit du dir ein Haus kaufen kannst, wo du die Familiengründung finanzierst. Dort sehen wir gerade die höchsten Jobverluste.
Okay. Und ich vermute mal, dass das ein Großteil der neu entstandenen chinesischen Mittelschicht da einfach...
Ja, genau. Und das ist halt, die erodiert jetzt schon. Und wie gesagt, in diesem Alter, so Ende 20, da fängst du eben gerade an, dass je nachdem, wie viel Aufwand du in dein Studium, dass dann anfängt, sich dein Studium monetarisiert. Egal, ob du es selbst bezahlen musstest oder du einfach noch keine geleistete Arbeit hinter hast. Aber am Ende des Tages, so Ende 20, rentiert sich ja langsam erst, dass du irgendwie ein paar Jahre in dein Studium gesteckt hast. Momentan, deswegen fährt China auch eine aggressive New Business Modell, weil sie natürlich auch nicht möchten, dass die alle auf der Straße sind. Aber die China fährt eine aggressive Innovations-New Business Model Strategie. Übrigens als einziges Land der Welt, als ökonomische Agenda. Die USA möchte ja gerade geopolitisch gerne in andere Länder einfallen. Deutschland, das mit den neuen Businessmodellen als Wirtschaftsstrategie, haben wir, glaube ich, noch nie gehört. Indien ist auch noch nicht so weit. Also China hat bewusst auf seiner Agenda für die nächsten 5 Jahre, 2030, wirklich ökonomische Dominanz draufstehen mit dem Schwerpunkt neue und innovative Geschäftsmodelle. Um auch das, was wir gerade schon sehen, eben dieses erodieren dieser wichtigen Phase in der Karriere von Menschen eben auch zu gegenzuhalten.
Ja, das macht natürlich den Start in das Jahr 2026.
Wir hätten uns was fluffig Schönes aussuchen sollen. Wobei, auf der anderen Seite ist das ja nicht wahr. Weil, wenn du dir anguckst, dass die Unternehmen noch immer an AI-Literacy gerade scheitern und nicht bei AI-Fluency sind, kann man ja auch mal in einer anderen Folge Rückschluss ziehen und sagen, die Unternehmen, die es hebeln, werden die sein, die gewinnen. Die Mitarbeitenden, die es hebeln und schon weiter sind, werden die sein, die gewinnen. Man kann daraus auch eine andere Schlussfolgerung ziehen, aber die heißt dann wohl Hintern hoch.
Ja, das hört sich für mich nach einem guten Schlusswort an, Hintern hoch, und hört euch ich weiß es gar nicht, ich müsste es mal durchzählen, wie viele Folgen wir jetzt haben. Fangt einfach bei 1 an.
Fangt bei 1 an, wir sind auf jeden Fall schon bei mehr als 2.
Genau, das passt wunderbar zum Thema Hintern hoch. Ja, dann sage ich erstmal ein herzliches Dankeschön wieder an Barbara und ein herzliches Dankeschön an euch fürs Einschalten und fürs Zuhören. Wir freuen uns auf euch. Nächste Woche, Freitag, 17 Uhr, erscheint wieder die nächste Folge von Layer 89, eurem neuen KI-Lieblingspodcast.
Und natürlich, wie immer, ihr dürft euch gerne Wünsche äußern, uns E-Mail schreiben. Wir freuen uns auf jegliches Feedback. Bis dahin, ciao, ciao.
Bis dahin, tschüss.